Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen. So heißt es bei Friedrich Schiller, woraus das geflügelte Wort »Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan« entstand. Nach den Denkmalstürzen im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung hat jetzt auch eine Diskussion um das Wort Moor eingesetzt, denn es wird heute von vielen als rassistisch empfunden. Dazu gleich mehr. Außerdem ziehen wir in dieser Sendung eine Bilanz der Intendanz von Matthias Lilienthal an den Münchner Kammerspielen und es wird unter anderem um den Kinderbuchmarkt in Corona-Zeiten gehen. Muss das Wort Moor aus unserem Alltag verschwinden, weil es von vielen als rassistisch empfunden wird? Darüber wird ja schon seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert. Mit dem Ergebnis, dass das Wort aus dem Namen einer Süßspeise und aus dem Emblem der Firma Sarotti gestrichen wurde. Doch in Straßennamen, Namen von Apotheken und auch in Stadtwappen, wie etwa in Coburg, hält sich der Mohr weiter hartnäckig. Und ich habe Rebecca Habermas gefragt, ob sie als Historikerin findet, dass der Mohr aus allen Namen und Stadtwappen verschwinden soll.
Also ich denke, die Diskussion darüber, ob er verschwinden soll, ist das eigentlich wichtige Ereignis. Und ob dann je nachdem an dem einen Ort entschieden wird, es soll verschwinden, an dem anderen es wird entschieden, dass es nicht verschwinden soll, ist im Grunde genommen sekundär. Weil in dem Moment, wo der Begriff Moor in einer breiteren Öffentlichkeit, also jenseits der Universitäten, diskutiert wird, entsteht ja so etwas wie eine Vorstellung davon, dass das vielleicht ein Problem geben könnte mit dem Namen, dass es vielleicht nach wie vor Spuren von Rassismus gibt, dass das Ganze historische Hintergründe hat, die vielleicht im Kolonialismus liegen. Und das wird diskutiert in breiteren Öffentlichkeiten. Und ich denke, dass diese Diskussion das eigentlich Wichtige ist. Und ob es gute Gründe gibt, dass die Mohrenapotheke in Schewisthal zum Beispiel so benannt bleibt, das mag in den jeweiligen Orten entschieden werden. Aber entscheidend ist die Diskussion darüber.
Aber aus der Diskussion haben wir ja auch gelernt, dass zum Beispiel das Mohrenstadtwappen von Coburg auf den heiligen Mauritius zurückgeht, der wegen seiner Tugendhaftigkeit gefeiert wurde. Und die Apotheken, die Sie ja auch schon erwähnt haben, heißen so, weil die Mauren im Spätmittelalter eine Medizin praktiziert haben, die den Badern und den Kurpfuschern weit überlegen war. Wenn man jetzt den Mohr da aus den Namen ersetzen würde durch andere Namen, würde dadurch nicht Geschichte geleugnet?
Die Bedeutung von historischen Namen verändert sich. Und wenn heute ein Großteil der Bevölkerung mit dem Begriff Mohren eben nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung verbindet, sondern es als diskriminierend wahrnimmt, dann spricht das dafür, dass sich Bedeutungen verändert haben. Und Geschichte besteht ja nicht darin, dass eine einmal festgestellte Bedeutung festgehalten wird, sondern Geschichte lebt ja. Und insofern finde ich das historische Argument, dass die Bedeutung eigentlich eine andere war, ein wichtiges Argument. Aber wenn sich ein Großteil der Bevölkerung daran stört, weil es einen anderen Zusammenhang heute, weil wir in anderen Zeiten leben, herstellt, dann finde ich das ein wichtiges Argument.
Das heißt, das wären die Maßstäbe und Kriterien, nach denen man vorgehen müsste, um zu entscheiden, wie man weiter damit umgeht, auch mit Denkmälern zum Beispiel.
Also bei Denkmälern ist es, denke ich, verhältnismäßig einfach, weil wir haben eine ganze Reihe von Denkmälern von sogenannten Kolonialhelden. Das heißt, von Personen, die als Gouverneure oder eben in den Truppen oder auch als Wissenschaftler dem Kolonialismus gedient haben. Und das sind verhältnismäßig klar zu beurteilende Personen. Und ich denke an Hermann Wissmann, ich denke an Trotha, ich denke aber auch an Wissenschaftler eben. Da denke ich, das Mindeste, was man da tun kann, ist eine erläuternde Tafel anbringen an den jeweiligen Denkmälern und die Diskussion, die über diese Personen entstanden ist, in irgendeiner Form festhalten und eben das Denkmal nicht mehr als das begreifen, was es ist, nämlich als ein Ort der positiven Erinnerung an diese Person, sondern als ein Ort der Diskussion über diese Person und ein Ort der Diskussion über den Kolonialismus.
Müsste man bei Bismarck auch eine Tafel anbringen?
Naja, bei Bismarck, ich denke, bei Bismarck, man kann, wenn Sie so wollen, bei fast allen Denkmälern eine Tafel anbringen. Allerdings ist Bismarck in dem Zusammenhang, denke ich, nicht die Figur, die jetzt unbedingt sozusagen große Debatten heute noch auslöst. Er ist Begründer des deutschen Nationalstaates und hat sicherlich Dinge getan, die wir aus von dem heutigen Hintergrund nicht mehr so einschätzen. Aber ich denke nicht, dass Bismarck die Figur ist, die heute noch besondere Emotionen schürt. Und das ist ja das Interessante an dieser Kolonialismusdebatte. Es handelt sich ja um eine Epoche, die in der Regel, zumindest was die deutsche Geschichte anbelangt, fast 100 Jahre vorbei ist, über 100 Jahre im Grunde genommen vorbei ist, und jetzt erregt diese Epoche so viel Aufmerksamkeit. Und das ist ja das Interessante. Bismarck erregt ja, wenn ich das jetzt richtig einschätze, keine besonderen Emotionen mehr.
Ja, Sie haben recht, diese ganze Diskussion polarisiert ja total. Die einen köpfen Kolumbus-Statuen und die anderen sagen nur sarkastisch, wenn wir die Mohrenstraße umbenennen, dann sollten wir sie doch in Eifererstraße umbenennen. Wie kann man da denn überhaupt eine Lösung finden, die von der Mehrheit der Gesellschaft dann getragen wird?
Vielleicht ist gar nicht das wirklich die entscheidende Frage, welche Lösung, sondern vielleicht ist viel entscheidender der Weg zu der Lösung. Das heißt, die Diskussion über diese Personen und über diese Begriffe und über diese Plätze, das ist ja das, was für eine Gesellschaft relevant ist. Es wird erstmals etwas problematisch, es wird etwas diskutiert und damit werden Argumente ausgetauscht, die vorher im öffentlichen Raum so noch nicht ausgetauscht worden sind. Ob dann nach 5, 6, 7, 8 Jahren die Lösung X oder Y gefunden wird, das ehrlich gesagt finde ich sekundär. Ich finde, das wirklich Relevante ist die Diskussion und die ist längst überfällig und ich halte die für sehr wertvoll und für sehr wichtig.
Das war die Historikerin Rebecca Habermas über die Diskussion um Straßennamen und Denkmäler im Zuge der Black Lives Matter Bewegung. Es war vielleicht die umstrittenste Theaterleitung der vergangenen Jahrzehnte. 5 Jahre Münchner Kammerspiele unter Matthias Lilienthal. Veredelung eines Straßenköters. So titelte damals die Süddeutsche Zeitung, als klar war, dass Lilienthal die Kammerspiele übernimmt. In den ersten Jahren wurde das Theater dann als Jammerspiele verspottet. Zuletzt wurde es dann aber sogar zum Theater des Jahres gewählt. Theater und Chef machten also ein beispielloses Wechselbad durch. Jetzt haben sich Matthias Lilienthal und sein Team vom Münchner Publikum verabschiedet, und zwar mit einer kleinen Performance in großer Kulisse. Opening Ceremony, so der Titel der Aufführung, die gestern im Münchner Olympiastadion stattgefunden hat. Sven Ricklefs berichtet.
Erklären möchte ich Ihnen, dass es ja so ist, dass die Opening Ceremony ja ursprünglich in Tokio hätte stattfinden sollen. Also warum soll die denn jetzt im Olympiastadion hier in München stattfinden?
Auf das, was die Schauspielerin Julia Riedler da als Frage von hoch oben vom elegant geschwungenen Dach in das weite Rund des Münchner Olympiastadions warf, lässt sich auf vielerlei Art antworten. Etwa damit, dass das große 24-Stunden-Abschlussprojekt der Ära Lilienthal an den Münchner Kammerspielen, geplant als Bustour- und Stationendrama, unter dem Titel 2666 Olympia, nach dem Roman 2666 von Roberto Bolaño, unter anderem auch in diesem Stadion hätte spielen sollen. Oder damit, dass der Olympia-skeptische japanische Regisseur Toshiki Okada ohnehin einen Beitrag zur tatsächlichen Opening Ceremony für die ins Jahr 2021 verschobenen Olympischen Spiele in Japan liefern soll. Und natürlich damit, dass man im Zeitalter von Corona 400 Zuschauer nur in so einem Riesenrund wie einem Stadion und unter freiem Himmel zusammenbringen darf. Dazu kommt, dass Matthias Lilienthal seine Intendanz an den Münchner Kammerspielen vor 5 Jahren ebenfalls unter freiem Himmel begann, als er der Münchner Bevölkerung unter dem Titel Shabby Shabby Apartments temporäre Schlafstätten im öffentlichen Raum anbot und damit zugleich Deutschlands teuersten Wohnmarkt diskutierte. Und nun gießt sein inzwischen längst legendäres Ensemble im Münchner Olympiastadion diesem einst als Gemeinschaftsutopie konzipierten Jahrhundertbau den kultivierten Grünrasen und verabschiedet sich mit einer liebevoll versponnenen Performance von seinem Publikum.
Über nichts ist in dieser Stadt in den 5 Jahren mehr geredet worden als über die Kammerspiele.
Tatsächlich, es waren ebenso aufgeregte wie aufregende Zeiten, diese 5 Jahre, in denen Matthias Lilienthal sehr konsequent das durchzog, was er angekündigt hatte. Ein Drittel Gastspiele, ein Drittel Events wie Lesungen, Diskussionen und Konzerte und damit unmittelbare politische Einmischung sowie ein Drittel Repertoire, zu dem verstärkt auch internationale Koproduktionen mit freien Gruppen gehören sollten.
Entweder ändert man am Anfang etwas oder man ändert es nie.
Radikal war Lilienthal also in der Programmatik und radikal auch auf der Bühne mit einem Theater, in dem nicht mehr die zur Schaustellung von psychologisch durchkomponierten Rollen im Vordergrund stand, sondern die durchaus distanzierte Präsentation eines Textes, durch die im Spiel gleichzeitig immer die unmittelbare Gegenwart der jeweiligen SpielerInnen hindurchschien. Mit dieser Radikalität stieß Matthias Lilienthal in den ersten Spielzeiten auf den Widerstand eines Teils des Publikums und auch auf denjenigen einflussreicher Medien, die der neuen Mannschaft nach den ersten, vielleicht nicht immer geglückten Produktionen mit einer erbarmungslosen Kampagne begegneten, die zu Recht aus dem Team heraus als ungerecht empfunden wurde, wie der Regisseur Christopher Rüping bestätigt.
Tim Etchens hat mal gesagt, Journalismus hat die Aufgabe, Türen zu öffnen und nicht sie zu schließen. Das heißt nicht kritikloses Abgefeiere, aber das heißt auf jeden Fall, dass man sich hätte darum bemühen müssen, Ansätze zu beschreiben und nicht fehlende Verfertigungen zu kritisieren. Nur.
Christopher Rüpings zehnstündiges Antikenprojekt unter dem Titel Dionysos Stadt war es denn auch, was das Steuer zu Beginn der vierten Spielzeit endgültig herumriss und den Münchner Kammerspielen nicht nur eine erneute Einladung zum Berliner Theatertreffen bescherte, nicht nur den Titel Theater des Jahres, sondern auch drastisch steigende Zuschauerzahlen. Doch da hatte Matthias Lilienthal schon das Handtuch geschmissen und auf eine Vertragsverlängerung verzichtet. Der Erfolgswelle, auf der sich ein verjüngtes Publikum begeistert mit Arbeiten von Regisseuren wie dem Japaner Toshiki Okada, dem Libanesen Rabi Mouret oder dem Franzosen Philippe Quesnay auseinandersetzte, wurde nun erst durch Corona ein jähes Ende gesetzt. Doch die Herausforderungen, die Matthias Lilienthal an sich selbst, an sein Publikum, wie auch an sein Team und sein Ensemble stellte, werden wohl nicht nur der Schauspielerin Annette Paulmann noch lange in Erinnerung bleiben.
Ich habe mich in Produktionen reinbegeben, in die ich ohne Matthias und freiwillig vielleicht nicht reingegangen wäre. Und ich bin total froh über diese Entwicklung und ich habe dabei für mich etwas gelernt. Als Künstler, als Mensch.
Die Schauspielerin Annette Paulmann war das im Beitrag von Sven Ricklefs, einer Bilanz der Intendanz von Matthias Lilienthal an den Münchner Kammerspielen. Die Theater des New Yorker Broadways haben bis Anfang 2021 alle Veranstaltungen abgesagt, wegen Corona. Spätestens ab dem Frühjahr soll es dann aber wieder richtig losgehen und man kann sich schon jetzt darüber informieren, welche Hollywood-Stars dann am Broadway live zu erleben sein werden. Hugh Jackman zum Beispiel, Jennifer Aniston oder auch Sam Rockwell. Prominente aus Filmen sollen also Leute ins Theater locken. Diesem Star-System steht der Gedanke des Ensembles gegenüber, also einer Gruppe von Menschen, die in einem Haus über Jahre hinweg Theater machen. Oder ist dieser Gedanke längst von gestern? Eine Frage für unsere Reihe.
Endlich mal erklärt.
Ja, Christian Gampert, wie ist das? Ist das Ensemble im Theater heute überhaupt noch zeitgemäß?
Ja, auch auf die Gefahr hin, altmodisch zu wirken, ich finde, es ist absolut zeitgemäß. Das ist auch die Form, die das deutsche subventionierte Theater sich ja nun wohl überlegt gegeben hat. Stellen Sie sich vor, jeder Schauspieler, der sich ja sowieso die ganze Zeit selbst aufs Spiel setzt, müsste sich für jedes Stück neu bewerben bei irgendeinem Theater. Das Konkurrenzprinzip würde Triumphe feiern. Nein, wir brauchen die Ensembles, wir brauchen den inneren Zusammenhalt und wir brauchen auch die Möglichkeit, über lange Zeiträume hinweg eine eigene Ästhetik zu entwickeln.
Sie haben das deutsche Theatersystem schon angesprochen. Wie hat sich das Ganze denn historisch entwickelt?
Also wenn wir ganz weit zurückgehen, dann kann man sagen, auch die Truppen von Shakespeare und von Molière waren natürlich im weitesten Sinne Ensembles von Gleichgesinnten. Molière, der sogar durch die Gegend zog. Wenn wir in die Weimarer Republik gehen, dann ist sicherlich zumindest das Piscator-Ensemble am Nollendorfplatz eine Bühne, die auf großen inneren Zusammenhalt gesetzt hat, vor allen Dingen in der Technik. Der hat ja mit ganz viel Technik gearbeitet, da waren die Techniker tragend. Auch Brecht, das Berliner Ensemble, führt ja das alles schon im Namen. Wenn wir ein bisschen weiter in die Bundesrepublik gehen, dann ist mit der APO eine neue Form zu beobachten, weil Peter Stein, Peter Zadek und Klaus Peimann haben natürlich die Mitbestimmung etablieren wollen. Aber es war letztendlich doch so, dass diese ganzen Ensembles abhängig waren von einem Spiritus Rector, der die ganze Sache angeleitet hat, auch wenn die Schaubühne am Halleschen Ufer natürlich sich in Mitbestimmungsdebatten zeitweise auch zerfleddert hat. Es gab ein großes Mitbestimmungsmodell in den 70er Jahren, Peter Palitsch in Frankfurt. Das hat 8 Jahre gedauert, unheimlich anstrengend, tolle Inszenierungen zum Teil, aber auch große innere Kämpfe. Also das ist es wahrscheinlich dann doch nicht. Heute sehe ich eher so Theaterfamilien, die durch die Gegend ziehen. Christoph Marthaler hat seine Leute um sich geschart. Nach seiner Intendanz in Zürich zieht er mit denen von Theater zu Theater. Frank Castorf, 25 Jahre Volksbühne, hat da natürlich auch seine eigene Familie letztlich etabliert. Jetzt wird man sehen, wie das weitergeht mit René Polisch unter anderer Leitung.
Wenn wir jetzt mal mehr ins Heute blicken, was sind denn die Vorteile und was die Nachteile des Ensemble-Theaters? Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet.
Na gut, also das Ensemble bietet Schutz. Man ist engagiert und man kann dann auch davon ausgehen, dass man innerhalb einer Spielzeit zumindest eine große Rolle bekommt. Das Ensemble bietet auch die Möglichkeit, mit den Kollegen wirklich eng zusammenzuarbeiten, zu diskutieren und dann eine eigene Theatersprache zu entwickeln, was ganz, ganz wichtig ist. Auf der anderen Seite verpflichtet man sich auch. Man liefert sich auch aus. Man muss da sein. Und viele finden das dann irgendwann zu eng und versuchen auszubrechen für eigene Projekte, die vielleicht auch Geld bringen, Film und Fernsehen. Da kommt es dann eben ein bisschen auch auf den Marktwert an, ob man auch als Regisseur dann mal woanders inszenieren kann, ob man als Schauspieler zum Film gehen kann, auch mal eine Gastrolle woanders haben kann. Aber insgesamt würde ich doch die Funktion, die das Ensemble für den einzelnen Schauspieler hat, sehr hoch einschätzen. Auch richtige Theatertiere, wie meinetwegen Peter Kurt oder Nikolaus Ovtcharek, sind absolute Ensemblespieler. Die wollen mit den Leuten spielen. Und Ovtcharek, obwohl der viel Film macht, würde sein Engagement als Burgschauspieler doch nie hergeben. Das ist dem ganz wichtig. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, innerhalb von solchen Ensembles bilden sich oft nicht nur eine Ästhetik, sondern auch verfestigte politische Meinungen raus. Also alle denken dasselbe, alle sind links und es gibt viel zu wenig abweichende Meinungen. Mhm. Das ist ein bisschen schade.
Was sind denn dann die entscheidenden Faktoren, dass das Ensemble-Theater auch produktiv ist? Muss man immer mal wieder jemanden mit einer anderen politischen Meinung reinholen?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man eine möglichst uneitle Person hat, die das Ganze anleitet, die Sinn für Gerechtigkeit hat, vielleicht eine eigene Ästhetik. Also sprich einen Schauspieldirektor oder Intendanten, der wirklich im Sinne eines Pater Familias agiert. Also im Prinzip haben wir immer noch so eine Art aufgeklärtes Patriarchat am Theater oder zeitweise auch Matriarchat. Karin Bayer macht das ja ganz gut in Hamburg. Aber Leute wie Ulrich Kuhn oder Burkhard Kosminski in Stuttgart, die können offenbar ein Ensemble so leiten, dass über eine lange Frist eben tatsächlich die ganze Chose funktioniert.
Vielen Dank. Christian Gampert war das in unserer Reihe endlich mal erklärt über die Frage, ist das Ensemble im Theater noch zeitgemäß? Wenn jemand wertvollen Schmuck raubt und ihn einschmelzen lässt, um das Gold zu verkaufen, dann stellt er den Begriff des Mehrwerts auf den Kopf. Mehrwert bedeutet nämlich bei Karl Marx, dass eine Ware mehr wert ist als der Rohstoff, aus dem sie ist, und die Arbeit, die zu ihrer Produktion aufgewendet wurde. Die künstlerische Arbeit der Französin Eve Chabanon kreist um diesen Wirtschaftsbegriff des Mehrwerts oder Surplus. The Surplus of the Non-Producer, so lautet denn auch der Titel eines Langzeitprojekts, das sie 2016 in der Region um Paris begonnen hat. Und im Westfälischen Kunstverein in Münster, da ist jetzt ein aktueller Zwischenstand zu sehen. Wer sind denn diese besagten Non-Producer? Das habe ich meinen Kollegen Georg Imdahl gefragt.
Ja, das sind Künstlerinnen und Künstler im Alter von 30 bis 60 Jahren, eigentlich aus allen erdenklichen Krisengebieten dieser Welt, aus Afrika, Syrien, aus Osteuropa. Die leben jetzt im französischen Exil, ein Grafikdesigner, ein Filmemacher, Tänzerin aus Kasachstan, Schauspieler aus der Türkei. Sind also alle Sparten vertreten, die die Kultur so hergibt. Und Eve Chabanon hat sie kennengelernt in Pariser Stiftungen und zum Beispiel in Französischkursen, die sie selber als Lehrerin mit angeboten hat.
Und was ist von diesen Künstlern in der Ausstellung zu sehen?
Ja, also Eve Chabanon nennt als roten Faden ihrer gesamten Arbeit den Prozess der Kollaboration. Es geht also immer um Zusammenarbeit. Da steht also mitten im Ausstellungsraum so ein monumentaler, sehr dekorativer Tisch, der sieht aus wie aus Naturstein, könnte man für Marmor halten, ist aber in Wirklichkeit aus Gips und im Ornament durch und durch artifiziell und designt von der Künstlerin und einem Stuckateur aus Tschetschenien namens Abu Dubayev. Der Mann soll ausdrücklich namentlich genannt werden. Dieses Stück ist gefertigt worden 2018 für eine Ausstellung, für eine frühere Ausstellung der Künstlerin. Und der Handwerker, der Kunsthandwerker ist dafür eben auch offiziell angestellt worden und sozusagen nach Tarif bezahlt worden. Und um eben so eine Wertschätzung geht es in dieser Ausstellung. Also da steckt auch was Aktivistisches drin. Kunst will da was bewirken.
Ja, wollte ich gerade fragen, worum geht es der Künstlerin in ihrem Langzeitprojekt? Sie will ja offenbar zeigen, dass es da viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die nicht tätig sein können.
So ist es. Das sind die Leute im Exil, die im Grunde, ich sag mal, etwas flapsig wie lästige Besucher behandelt und ins Off gedrängt werden. Und sie möchte diesen Menschen einfach helfen, ihre kulturellen und kreativen Professionen auszuüben. Ja, und damit eben auch einen Mehrwert erproben, der nicht vorrangig ökonomischen Begriffen verpflichtet ist. Also da gibt es zum Beispiel auch so ein Filmprojekt aller Non-Producer, die zusammen eben mit Schülerinnen und Schülern arbeiten. Da soll wohl ein Spielfilm entstehen. Man sieht dazu Proben und Drehaufnahmen, hört auch, wie die Schülerinnen und Schüler diese Non-Producer nach ihren Biografien befragen. Das ist absolut interessant. Das ist immer interessant, in solche Lebensgeschichten und in diese krisenhaften Biografien reinzuhören. Was da an Film noch entstehen soll, das bleibt so ein bisschen in der Schwebe, auch in der Ausstellung. Chabanon spricht von einem hypothetischen Film, der da entsteht. Also ob da noch was kommt, weiß man nicht.
Es ist also eine politische Ausstellung, die sie da macht.
Also das ist unbedingt so. Das ist, würde sagen, prototypische zeitgenössische Kunst. Ja, also an den Krisen der Gegenwart orientiert und dafür immer eine eigene Form suchend.
Nun ist ja diese Ausstellung in Münster als drittes Kapitel gekennzeichnet. Werden denn Teil 1 und 2 dort erklärt oder versteht man den dritten Teil auch so?
Also ich würde sagen, den versteht man auch so. Man weiß, dass das ein längeres Projekt ist, in einer Form von Partizipation. Und die Frage, was da im ersten und zweiten Teil, sprich in früheren Ausstellungen schon gezeigt worden ist, die stellt sich in der Ausstellung eigentlich nicht.
Eve Chabanon ist ja eine relativ unbekannte und auch noch recht junge Künstlerin, geboren 1989. Ist sie eine vielversprechende Entdeckung?
Ja, ich finde es schon eine interessante Künstlerin. Ich finde auch diesen Ansatz, Aktivismus mit autonomer Kunst zu verbinden, finde ich interessant. Ich meine, man muss sagen, Filme von Workshops mit Migrantinnen, gemeinsame Projekte, diese ganzen Formen der Partizipation, das ist im Ansatz nicht ganz neu, aber sie macht das ja auch schon ein paar Jahre. Vielleicht wird ja jener hypothetische Film mal fertig und vollends real, würde mich interessieren, was da zustande kommt. Also wenn es jetzt nur darum ginge zu zeigen, dass es versucht worden wäre, das fände ich etwas dünn. Und vielleicht steigt die Künstlerin ja auch noch ein bisschen tiefer in die Theorie des Mehrwerts und des Kapitals ein. Das fände ich auch interessant, aber ich finde schon, dass es eine interessante Künstlerin ist, ja.
Georg Imdahl war das über die Ausstellung der Künstlerin Eve Chabanon in Münster. Wie geht es eigentlich dem Buchmarkt in Corona-Zeiten? In dieser Woche hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Zahlen zum ersten Halbjahr präsentiert. Keine guten Zahlen. Es gab enorme Umsatzverluste durch die Schließungen der Buchhandlungen, aber immerhin konnte die Buchbranche seit der Wiedereröffnung der Läden das Umsatzminus wieder verringern. Bemerkenswert, in der Halbjahresbilanz lag das Kinder- und Jugendbuch mit einem Umsatzplus von 3,6% bereits über dem Wert des Vorjahrs. Frage an meine Kollegin und Kinderbuchautorin Ute Wegmann, hat sie das überrascht?
Überrascht hat es mich nicht, weil die Zahlen waren schon vorher ziemlich stabil im Kinder- und Jugendbuch. Und dass sie jetzt so ein bisschen angestiegen sind, denke ich, kann man erklären. Die Kinder waren zu Hause, die waren nicht in der Schule. Und dann haben sich sicherlich viele Eltern bemüht, den Kindern ein bisschen Unterhaltung und natürlich aber auch gleichzeitig Literatur zu vermitteln. Von daher war ich so überrascht nicht. Also Sie haben gesagt, ein Plus von 3,6. Aber ich glaube, wenn man die meisten Verlage fragt, ist es eher so eine stabile Lage. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass da ein Riesenabverkauf war. Und vor allen Dingen muss man natürlich eine Sache bedenken, dass dieser Verkauf oder dieser scheinbar erhöhte Verkauf in einer großen Diskrepanz steht zu der Situation der Kinder- und Jugendbuchautoren, die natürlich davon leben, in die Schulen zu gehen und Lesungen zu machen, zumindest die meisten. Und das hat ja jetzt gar nicht stattgefunden. Am Abverkauf des Buches verdient man als Kinder- und Jugendbuchautor nicht so viel, wenn man sich die Prozentzahlen anguckt. 5 bis 8% oder in dem Bereich liegen die ja. Also es ist ganz wichtig im Grunde genommen, dass Autorinnen und Autoren wieder eingeladen werden in die Schulen.
Gibt es denn eigentlich jetzt schon Kinderbücher, die sich mit der Corona-Zeit beschäftigen?
Ja, ich meine, so wahnsinnig schnell sind natürlich Autorinnen und Autoren, die im erzählenden Buch sind, normalerweise nicht. Es gibt aber tatsächlich einen Jugendroman meines Kollegen Martin Schäuble, der bekannt ist auch als Journalist und viel über Israel und Palästina geschrieben hat. Und der hat ein Buch geschrieben, der hat sozusagen aus der Not heraus einen Quarantäneroman geschrieben, wo es um eine Art Gesundheitsdiktatur geht und wo es um die große Frage geht, wie viel Sicherheit möchte ich und wie viel Freiheit muss ich dafür einbüßen. Dieser Roman wird im Herbst rauskommen im Fischer Verlag. Und es gibt natürlich eine Reihe Sachbücher, unter anderem eins der ersten war ein Buch von Axel Scheffler. Also Axel Scheffler hat illustriert, das ist in England rausgekommen und war dann kostenfrei als PDF runterzuladen, sowohl in England als auch in vielen anderen Ländern und auch in Deutschland beim Bels und Gelberg Verlag, wo ganz viele Fragen zum Coronavirus mit ganz wenig Text und den schönen Bildern, die Axel Scheffler malt, diese Kinderfiguren, die man von ihm kennt, wo man ganz viel erfahren konnte. Was ist eigentlich das Coronavirus? Oder ja, warum muss ich jetzt zu Hause bleiben? Und wie geht's mir denn zu Hause? Und dann hat er den einzelnen Figuren immer Sprechblasen gegeben, wo die einen schreiben, ja, manchmal bin ich traurig, manchmal bin ich sauer, manchmal bin ich wahnsinnig gelangweilt und so. Das ist eins der Sachbücher, die ich jetzt kenne, die rausgekommen sind.
Die Corona-Krise hat ja Kinder und Jugendliche auch sehr verunsichert. Gerade ist ja eine Umfrage herausgekommen, die gezeigt hat, dass die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen durch die Corona-Krise sehr hoch ist, viel höher als man dachte. Wie wichtig waren und sind denn Bücher für Kinder und Jugendliche in der Corona-Zeit jetzt?
Also ich denke, jede Art von Alltag und jede Art von Normalität ist wichtig. Und natürlich wissen wir ja alle, wir Erwachsene wahrscheinlich ja mehr als die Kinder, dass ein Buch auch ein unglaublich guter Freund sein kann und eine Hilfe sein kann. Also ein Buch kann die Langeweile vertreiben, kann aber auch eine Identifikationsmöglichkeit geben und kann einfach auch nur eine schöne Unterhaltung sein. Die Bücher sind wichtiger denn je, aber es ist genauso wichtig, dass auch die Begegnung mit den Autorinnen und Autoren wieder stattfindet, dass man Möglichkeiten findet, die Schulen, wenn sie denn wieder offen sind, wieder mit der Kultur und mit den Kulturschaffenden zusammenzubringen.
Das war die Kinderbuchautorin und Journalistin Ute Wegmann über Kinder- und Jugendbücher in der Corona-Zeit. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Katrin Hondl.
Notre-Dame bleibt Notre-Dame. Beziehungsweise soll die Pariser Kathedrale ja nach dem Brand jetzt wieder originalgetreu restauriert werden. Wir haben darüber berichtet. Frankreichs Präsident Macron hat das so entschieden. Und darüber freut sich jetzt auch die Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Sie sei erleichtert, sagte sie heute im Kölner Domradio. Schock-Werner ist die Koordinatorin der deutschen Hilfe für den Wiederaufbau von Notre-Dame. Macron hatte nach dem Brand im vergangenen Jahr zunächst eine zeitgenössische architektonische Geste für die Kathedrale ins Gespräch gebracht. Es gab auch schon Entwürfe für Türme aus Glas oder in Flammenform, über die heftig diskutiert wurde. Aber nun ist also klar, Notre-Dame bleibt Notre-Dame. Bei einem anderen bedeutenden Sakralbau ist das nicht so klar. Die Hagia Sophia in Istanbul soll in eine Moschee umgewandelt werden. So will es der türkische Präsident Erdogan und das oberste Gericht der Türkei hat die Umwidmung vom Museum zur Moschee gebilligt. Die Kritik daran wird allerdings immer massiver. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, Papst Franziskus, sagte heute, Meine Gedanken gehen nach Istanbul. Ich denke an die Hagia Sophia. Ich bin sehr bekümmert. Kritik kam auch vom Nahostkirchenrat in Beirut. Der appellierte an die Vereinten Nationen und die Liga der arabischen Staaten, sich gegen die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee zu stellen. Diese sei ein Angriff auf die Religionsfreiheit, hieß es in einer Erklärung. Die in der Türkei lebenden gesellschaftlichen und religiösen Autoritäten sollten sich auf allen Ebenen mobilisieren, um dieser Aggression und Grenzüberschreitung ein Ende zu setzen, sodass ein friedliches Zusammenleben weiter möglich sei. Berlins staatliche Museen verlieren auf internationaler Ebene an Bedeutung. Das sagt der Wissenschaftsrat von Bund und Ländern. Den Anspruch, für Ausstellungen von Weltrang zu stehen, würden die staatlichen Museen unter den gegebenen Bedingungen kaum einlösen, heißt es in einem Entwurf für Strukturempfehlungen bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Museen gehören. Dieser Entwurf wird morgen vorgestellt vom Wissenschaftsrat und darüber werden wir morgen auch hier in Kultur heute ausführlich berichten.
Ja, und damit geht die heutige Ausgabe von Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten unter anderem über die Stichwahlen um das Präsidentenamt in Polen. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Szczepanowska. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.